Klartext, der Aschur-Talk mit der Nicoletta Cimino.
Willkommen zum Klartext, dem Aschur-Talk auf Radio Kanal 3 und aschur.ch und als Podcast. Auch das Wochenende mit einem Gast, der etwas zu sagen hat. Heute jemand, der sicher ganz viele Hörerinnen und Hörer noch aus dieser Zeit kennen, wo er SBB-Generaldirektor war. Er war nämlich der Chef von der SBB von 1993 bis 2006. Willkommen im Klartext, Benedikt Weibel.
Grüß euch alle miteinander.
Benedikt Weibel, ich tue immer die erste Frage. Ist immer die gleiche, die ich alle stelle? Die Sendung heisst Klartext. Wo findet ihr, müsste man oder muss man überhaupt mehr Klartext reden?
Ja, jetzt bezogen auf dem Gebiet, wo ich gross geworden bin, Mobilität, muss ich sagen, versuche ich schon seit einiger Zeit Klartext zu reden, was die schweizerische Bahnpolitik anbelangt.
Mhm, da sind wir gespannt. Über das reden wir nämlich auch in dieser Sendung, wie ihr jetzt auf das schaut. Jetzt, wo ihr ja eben nicht mehr auch müsst quasi verantworten, was da alles passiert. Ich werde euch vorher kurz vorstellen. Ihr seid zu Thun auf die Welt gekommen, 1946. Ihr seid in Solothurn aufgewachsen. Ihr habt Matur gemacht. Dann habt ihr Betriebswirtschaft an der Universität Bern studiert. Ihr seid 1978, also mit 32, seid ihr eingetreten in die SBB. Und dort habt ihr ganz viele verschiedene Verantwortlichkeiten gehabt, seid quasi das Leiterli rauf. Und dann eben 1993 hat sich der Bundesrat zum Chef der SBB ernannt, also zum obersten Bändler der Schweiz. Ihr habt nach dem Rücktritt eine Honorarprofessur für praktisches Management gehabt an der Uni Bern. Ihr seid 2008 Delegierter gewesen vom Bundesrat für die Fußball-Europameisterschaften der Männer. Ihr habt diverse Verwaltungsratsmandate gehabt. Ihr seid Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Ihr seid begeisterter Bergsteiger mit einem Bergführerpatent, ein leidenschaftlicher Autor und Leser. Ich habe gehört, ihr seid ein jugendlicher Statist im Stadttheater Biel. Ich weiss nicht, ob das ein Gerücht ist oder ob das stimmt. Und eben ein Kletterer, ab und zu, glaube ich, so in der Taubenlochschlucht unterwegs gewesen. Noch in jüngeren Jahren. Ihr seid Vater von drei erwachsenen Kindern. Habe ich etwas ganz Elementares vergessen?
Nein.
Ist das mehr oder
das
weniger
ist
das?
Gut.
Gut. Ihr habt ein neues Buch geschrieben. Ihr habt schon ein paar geschrieben. Das neueste Buch, das kommt am 5. September in die Buchläden. Es heisst Abenteuer lesen. Und ihr schreibt in diesem Buch über 100 Bücher, die in eurem Leben neu durch eine Rolle hat gespielt, wo der gelesen hat. Es sind kurze Kapitel, wo man etwas über das Buch erfährt, aber eben auch etwas über euch. Und ihr habt angefangen mit Schweizer Sagen und Heldengeschichten. Ihr redet über das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner. Dann geht ihr über Niklaus Meyerberg, Anna Gavalda, James Salter, Alice Munro, über Juli C., Clara Obermüller bis zum Tolstoi und Simone de Beauvoir bis zu Helga Schubert. Und das letzte Buch, das ihr vorstellt in eurem Buch, das ist «Vom Aufstehen», heisst das Buch. Jetzt 100 Bücher, wie habt ihr die ausgewählt?
Ja, also die ganz alten Bücher, die ich in meiner Jugend gelesen habe, die habe ich in Erinnerung. Mhm. Nachher habe ich natürlich das Büchergestell, das mir geholfen hat. Aber ich habe eigentlich früh gemerkt, weil ich so viel gelesen habe, dass ich auch sehr viel vergesse. Mhm. Und dann habe ich angefangen, schon vor ein paar Jahrzehnten, ein Buch zu führen über Bücher, die ich gelesen habe, wo ich jedes notiere, oder im spezifischen Jahr. Ich tue 2-3 Zitate raus, vielleicht eine kurze Zusammenfassung, und dann mache ich ein Sternsystem.
Wow.
1, 2, 3 Sterne für Bücher, die mich besonders beeindruckt haben. Und da war das ganz einfach gewesen. Einfach mittlerweile sind es mehrere, so Moleskine-Bändchen, die ich vorgenommen habe. Und dann habe ich die Liste eigentlich relativ rasch zusammen gehabt.
Also, die machen das wirklich noch analog. Die schreiben das in Hefte rein. Das ist nicht eine Excel-Tabelle.
Jesus Maria, nein, Excel. Nein, das schreibe ich von Hand. Schreibe ich das da drin. Und wie gesagt, also ich habe angefangen, wo es noch keine Excel-Tabelle gab. Und darum fahre ich auch mit dem weiter. Umso mehr, dass man ja weiss, wenn ich etwas von Hand notiere, dass die Erinnerungsfähigkeit nachher besser ist, wenn man das von Hand macht.
Ihr schreibt im Buch auch, eben, ihr seid wirklich ein Leseratte gewesen, schon als kleiner Bub. Habt ihr wirklich sehr viel gelesen. Jetzt sind ja das weit mehr über 100 Bücher, die ihr im Leben habt, gelesen habt. Habt ihr mal gezählt, wie viele das sind?
Nein, habe ich nicht gezählt. Aber es sind Es sind natürlich wahnsinnig viele, ich merke schon, weil wir von unten bis oben in der Wohnung überall Bücher haben. Übrigens, was ich auch immer wieder feststelle, gerade wenn man so viel liest, hat man auch sehr viele immer noch ungelesene Bücher, die ich dann plötzlich wieder zur Hand nehme. Das finde ich eigentlich etwas Grossartiges. Nein, das habe ich nie erzählt.
Ist natürlich auch schon passiert, das ist mir nämlich auch schon passiert, ja, viele ungelesene Bücher, dass der eins kauft, die lesen es nicht und dann irgendwie zwei Jahre später habt ihr vergessen, dass ihr es schon habt? Du kaufst es nochmal und dann sagt ihr, ja, ich habe es ja schon gekauft. Hey, ist das auch schon passiert?
Nein, das ist mir noch nie passiert.
Ah, dann muss ich mir vielleicht Sorgen machen. Jetzt, ihr habt sehr lange sehr viel Verantwortung gehabt als SBB-Generaldirektor. Seid ihr da überhaupt zum Lesen gekommen von Romanen und irgendwie Bücher, die euch effektiv interessieren?
Also ich habe immer gelesen, oder? Und die Bücher, die mich effektiv interessieren. Viele waren natürlich auch im Umfeld vom Beruf, ja, wo einem viel beigebracht haben. Es hat Bücher darunter, die man gar nicht erwarten würde. Das war so wichtig gewesen, oder? Zum Beispiel die Geschichte über Ernest Shackleton. Mhm. Aber ich habe vor dem Einschlafen habe ich noch ein Buch gelesen, und zwar etwas, das gar nichts zu tun hatte, also kein Sachbuch, sondern eben ein Roman, ein Klassiker, für einfach mich geistig irgendwie vor dem Einschlafen von diesem Tag abzumelden.
Das hat er konsequent gemacht.
Das habe ich konsequent gemacht. Und da ist noch etwas anderes dazu gekommen. Ich bin natürlich in meinem Leben unendlich viel Zug gefahren.
Genau.
Und beim Zug fahren hat man auch sehr, sehr viel Zeit zum Lesen. Und zu einer Zugfahrt gehört für mich auch immer ein gutes Buch dazu. Mhm.
Das kann man eben nicht, wenn man im Auto unterwegs ist. Oder? Das ist der Vorteil.
Das geht einer gar von den Vorteilen. Nicht.
Genau. Könnt ihr eigentlich schlechte Bücher auch weglegen?
Ja, ich hatte eine Phase, wo ich bei einer Literatursendung war, von SRF, Trio Literal. Zuerst war das eine einzelne Sendung und dann war ich regelmässig, ich weiß nicht, glaube 3 Jahre. Und dann waren das etwa 4 Sendungen im Jahr und man musste immer ein neues Buch vorstellen. Und ich hatte mir immer den Ehrgeiz, Bücher vorzustellen, die nicht in der Bestsellerliste sind. Also habe ich sehr, sehr viele Bücher gekauft. Und da habe ich angefangen, wenn ich nach 50 Seiten nicht bepackt wurde, habe ich es fortgeschossen.
Richtig fortgeschossen, nicht verschenkt.
Oder fortgeschossen oder vielleicht so in eine... Ich glaube, dann hat es noch die Ständer gar nicht gegeben, aber
ja, so Bücher die öffentlichen.
Genau. Nein, da habe ich sie wirklich fortgeschossen. Nein, da habe ich gemerkt, es macht keinen Sinn, ich sage einfach da durchzuquälen. Und man merkt eben gleich relativ schnell in einem Buch, ob es einem entspricht. Es ist ja so das ganz Spezielle, wenn man so in ein Buch versinkt, das finde ich etwas Grossartiges. Das hat man nicht sehr oft. Und ich habe nach solchen Büchern gesucht und habe sie aber auch gefunden.
Mm-hmm. Es gibt aber auch Theorie, die sagt, dass eben manchmal man ein Buch zur Hand nimmt und nicht reinkommt, weil es noch nicht der Moment ist. Und wenn man es dann vielleicht näher ein paar Jahre später irgendwie nochmal probiert, dann ist es der richtige Moment. Mir ist das zum Beispiel so gegangen bei dieser Trilogie, dieser italienischen «Eine geniale Freundin», oder? Wo alle so gehypt haben. Ich fand, das ist super. Und dann habe ich es mal gelesen und dachte, ich komme nicht rein, ich komme nicht raus, die sind mir fremd. Und dann habe ich es irgendwie 3 Jahre später zur Hand genommen und dann hat es wie gepasst.
Der hat absolut recht. Das gibt es natürlich. Und darum habe ich mich auch im Nachhinein immer noch ein bisschen ärgern, wenn wir Literatur hatten, noch an der Kante Solothurn. Ja. Oder? Mit den Buddenbrox gelesen. Oder? ein unglaublich dickes, schweres Buch. Und ich muss sagen, das ist für mich eigentlich als Negativbeispiel in Erinnerung geblieben.
Ist jetzt aber im Buch von diesen
Und dann habe ich das wieder gelesen, als ich vielleicht 45 war. Ich weiss noch, eins von einer ganz langen Reise nach Sardinien. Und jetzt zurück mit Zug und Schiff habe ich das Buch gelesen und es hat mich grossartig gedacht. Jetzt habe ich es zum dritten Mal gelesen und jetzt hat es mich noch viel besser gefallen, weil jetzt die 100 Bücher habe ich auch ein bisschen anders gelesen, natürlich, viel aufmerksamer. Mhm. Und das ist etwas, was mich eben auch beschäftigt, weil der erste Klassiker, der ist auch drin, der mich restlos begeistert hat, ist von Stefan Zweig, die Schachnovelle.
Ja,
und das
finde
ich so ein grossartiges Buch. Und ich bin überzeugt, wenn man mit solchen Büchern die Leute, da bringt man sie zum Lesen. Kommt dann dazu, die Schachnovelle ist erst gerade wieder, schon zum x-ten Mal wieder verfilmt worden, weil es einfach ein grossartiges Buch ist.
Tut ihr gerne Filme schauen von Büchern, die ihr gerne hattet? Oder seid ihr da so ein bisschen, man hat ja manchmal ein bisschen Angst, enttäuscht zu werden, weil man wie so die Bilder näher werden überlagert, die man eigentlich sich jetzt selber gemacht im Kopf, oder von einem Film?
Ja, also, einfach was ich für einen Film gesehen habe, kürzlich, ob ein Buch auf dieser Liste ist, von neu gemacht ist worden, mit der Grosskette übrigens, ist das fliegende Klassenzimmer gewesen. Ich habe gemerkt, es ist immer einfach eine wunderbare Geschichte. Sie haben sich ein bisschen gendermässig angepasst. Jetzt mehr Mädchen drin, als es im Original hat. Aber da habe ich wieder gefunden, eigentlich haben sie das Buch grossartig übergebracht.
Tut ihr Bücher auch Leute entlehnen? Oder seid ihr da eher vorsichtig, weil man Angst hat, dass es nicht mehr zurückkommt?
Die Gefahr ist enorm gross, dass es nicht mehr zurückkommt. Also, da schreibe ich es auf und lehne eigentlich auch selber Bücher. Nein, da muss man zurückhaltend sein. Da liest man das Buch, das muss man nicht unter Zwang lesen. Das geht halt vielleicht ein Zeitchen, oder? Mm-hmm. Also, wenn ihr den Puttenbrock lesen, das hat er nicht in 10 Tagen gelesen. Und dann ist die Chance gross, dass der bleibt liegen.
Und jetzt gibt es ja wie 2 Gruppen Leute. Es gibt die, die zum Beispiel Esusoren machen, das mache ich, dass ich sehe, wo ich, dass ich aufhört kann, lesen, dass ich am nächsten Tag wieder dort kann. Die schauen mich ganz entsetzt an.
Ja, Esusoren finde ich fürchterlich. Das ist fast wie ein Buch einfach so aufklappen, auf den Tisch legen. Ja. Da habe ich zu viel Respekt vor den Büchern.
Ist wahr, ich finde das eben, man sollte doch ein Buch brauchen, oder nicht?
Ja, natürlich, aber darum finde ich, es gibt so schöne Buchzeichen. oder viele Bücher haben ja das Bändchen drin, das ist das, was ich am liebsten. Mhm. Nein, aber für mich ist das Buch schon noch so etwas, also Jesus-Ohren und so, das passt nicht so. Ja, ja. Aber ja, viele von diesen Büchern sind ja uralt, die ich da brauche.
Das stimmt natürlich,
Aber man kann es immer noch gut lesen. Was mir auffällt, ist allerdings, wie bei den Taschenbüchern früher eine unglaublich kleine Schrift gebraucht worden.
Ja, gut, das merkt man vielleicht auch, wenn man ein bisschen älter wird.
Ja, oder? Gut, aber es ist auch da, das ist vom Lesen Vergnügen. Und klar hat das auch mit dem Alter zusammen. Aber das ist dann wahrscheinlich sogar auch aus Kostengründen halt so gewesen.
Dass man mehr hat reingebracht auf einer Seite. Und dann so unterstreichen und so, macht ihr das?
Jetzt habe ich es natürlich gemacht. Oder? Es ist klar, ich habe mit Markierstift gearbeitet.
Sogar? Das ist auch schlimmer als Esus?
Das ist schlimmer als Esus. Also ich habe mit Markierstiften gearbeitet, gelb und rot. Und grün, was sie da sind. Weil ich versuche, die Bücher auch mit dem Originalton überzubringen. Ja. Sehr viel Zitat. Und nachher man muss ja unzählige Mal den Text wieder lesen, redigieren, korrigieren, all die Zitate noch einmal. Und dann muss man sie finden. Oder? Es ist, aber bei den Klassikern, also beim Krieg und Frieden zum Beispiel, oder auch beim Buddenbrocks, habe ich also mit Bleistift, dort habe ich mich auch nicht, dort irgendwie habe ich zu viel Respekt, dass ich dann mit dem Leuchtstift dahinter gegangen.
Was im Fall auch noch gut ist, sind so die kleinen, ganz kleinen Kleberli Post-it, wo man...
Die habe ich natürlich immer für Passagen auch wichtig. Genau. Ja, ich habe extrem viel mit diesen Kleber geschafft.
Das ist eben praktisch. Jetzt, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich bin manchmal, also normalerweise gehe ich nicht in einen Buchladen und komme ohne Buch wieder raus, sondern ich gehe in einen Buchladen und komme mit einem Buch wieder raus.
Das gefällt mir jetzt.
Ja. Aber erst bin ich in einem Buchladen hier in Biel, der wirklich sehr ein gutes Angebot hat. Und dann habe ich wie gefunden, es hat so dermassen viele neue Bücher. Ich war richtig überfordert gewesen. Ich habe wirklich nicht mehr, ich habe gedacht, wer liest das? Wer kann das alles lesen? Ist nicht das noch nie so gegangen? Wie ich das Gefühl hatte, es kommen auch mehr Bücher auf den Markt als noch vor irgendwie 20 oder 30 Jahren.
Ja gut, das sind pro Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, 100'000 deutschsprachige Bücher, die neu rauskommen. Das ist ganz gewaltig. Allerdings habe ich heute Morgen Kulturradio gehört. Und dann habe ich gehört, es gibt jetzt eine ganze neue Genre Bücher, Romance-Bücher, die auch sehr aufwendig aufgemacht sind, sehr schön sind. Und das ist ein riesen Boom. Das hat mich natürlich gefreut, dass es so ist. Aber es ist immer so. Darum, als ich für das Trio Litera Bücher gesucht habe, ist mir aufgefallen, wie viel schlechte Bücher es gibt. Mm-hmm. Oder eben, muss man einfach sagen. Also, dorthin ist es tatsächlich so, dass es viel mehr gibt, als das man konsumieren kann. Aber auf der anderen Seite liest man auch wieder, dass die Leute weniger lesen. Also, darum habe ich heute eine Riesenfreude gehabt, ich gehört, dass es jetzt richtig geht, der Boom, dass man solche Bücher liest. Mm-hmm. Man hat dann gesagt, jetzt sind ein bisschen seichte Bücher. Das finde ich eben falsch, die Betrachtung. Wichtig ist, dass die Leute etwas lesen. Und die habe ich auch geschrieben in der Einleitung. Es ist ja eigentlich unglaublich gewesen, was wir gelesen haben, weil wir haben sämtliche Karl-May-Band gelesen, oder? Und da ist keine unter 500 Seiten. Das sind über 50 Band. Mhm. Und ich kürzlich habe ich im Dürrematt-Museum in Neuenburg Riesenfreude bei der Bibliothek von Dürrematt und gesehen, die gesamte Band von Karl May dort immer noch in der Bibliothek. Mhm. Also, ja, darum finde ich auch gut, dass man sich durch jeden Genre durchliest. Und das gefällt mir an diesem Buch, das jetzt rauskommt, dass da wirklich querbeet eigentlich alles vertreten ist.
Ich glaube, ihr habt einen wichtigen Punkt angesprochen, das mit, ja, das ist so ein bisschen schund oder das ist so ein bisschen zu einfach zu lesen. Ich glaube, das ist etwas sehr im Deutschsprachigen, vielleicht auch im Französischen, weil zum Beispiel im Angelsächsischen gibt es das nicht so, dass man so einen Unterschied macht. Da ist ein Buch einfach gut oder nicht. Und ein Buch wird gelesen oder nicht. Das ist auch übrigens auch mit Theater und eben Broadway und so. Oder man hat auch weniger so die Schranken von, das ist seriös und das ist nicht seriös.
Ich habe eine schöne Definition kürzlich gelesen. Das Buch ist gut, wenn es einen berührt.
Ja, genau.
Und nur das. Und ich habe jetzt auch gemerkt, weil ich habe natürlich immer auch noch über die Autoren und so weiter habe ich mir geschehen gemacht. Und dann merkt man schon, also was einfach verdächtig ist im Literaturbetrieb, ist, wenn jemand hohe Auflagen hat.
Das ist verdächtig.
Das ist absolut verdächtig, ja. Oder? Und das ist zum Beispiel beim Stefan Zweig, wo ich absolut einer von den grossartigsten Schriftstellern finde, der ist immer ein bisschen eben verdächtigt worden. Martin Sutter ist genau. Typisch, oder? Das ist natürlich eben nicht U, das ist U. Oder Erich Maria Remarque, das ist ja auch ganz früh ein Buch, das mich unglaublich beeindruckt hat. Oder? Drei Kameraden.
Das stellt ihr auch vor in eurem Buch, oder?
Das stelle ich vor, weil es ist, und das habe ich auch zum Beispiel unseren beiden Söhnen habe ich das vorgelesen. Mhm. Und die haben es beide auch gelesen und die haben nachher alles gelesen von Remarque. Oder? Und ich finde die Bücher grossartig, weil es eben nicht nur Geschichten sind, sondern sie bringen auch Zeit. Oder? Es ist dann die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die eine ganz verrückte Zeit war. Ich glaube, das ist immer noch der fürchterlichste Krieg, den sie je in der Geschichte gegeben hat. Ja. Und die Generation, die dort aus dem Krieg zurückgekommen ist, und das habe ich dort, in diesem Buch, habe ich das mitbekommen.
Das schreibt ja im Buch, im Prolog, dir führt das Buch quasi an mit dem Satz, meine Kindheit duftete nach Drucker, Schwärze, Vater, Großvater und alle Onkel waren Buchdrucker. Ist das für euch nie ein Thema gewesen?
Mal. Das ist ein Thema gewesen, nicht Buchdrucker. Aber mein Vater war der Älteste und die hatte auch einen Anglaub mit dem Grossvater ein bisschen Probleme gehabt. Der Grossvater hatte eine rechte Buchdruckerei gehabt. Mhm. In Thun ist immer stolz, dass er die Schwingerzeitung gedruckt hat. Und dann ist mein Vater ist dann weg, auf Solothurn, ist in Vogtschild, ist am Schluss technischer Direktor gewesen, der Vogtschild. Und ich habe in der Vogtschild habe ich auch in der Redaktion gearbeitet. Mhm. Am Sonntag jeweils in Ablösung damals ist er noch nicht Stadtpräsident, auch nicht Nationalrat gewesen, mit dem Urs Scheidegger, haben wir uns immer abgelöst, am Nachmittag um 4 Uhr haben wir aus der Party raus müssen und bei der Redaktion, also ich bin sehr viel dort gewesen und das ist ein Thema gewesen. Ja, aber
Mickey okay. Mouse hat er nicht dürfen lesen von daheim aus, gell?
Nein, das habe ich auch geschrieben, drei Lady. Also das ist eine klare Kategorie, Schund, oder?
Ja.
Übrigens auch der Karl May natürlich nicht. Mm-hmm. Das ist auch unter Schund gelaufen. Und zum Glück hat es eben die Zentralbibliothek gegeben. Und dort hat man die Bücher nachher können heimnehmen. Nein, das ist also dort, ist die Unterscheidung ganz klar gewesen. Und Mickey Mouse Heftli habe ich natürlich jedes Mal gelesen, wenn wir ein Kollege war, der daheim durfte Mickey Mouse Heftli haben.
Und auch eine Szene, die ihr beschreibt, die, glaube ich, viele Leseratten kennen, man sollte schon lange schlafen. Aber man liest mit der Taschenlampe unter dem Duvet, oder?
Ja, das habe ich im Zusammenhang mit Karl May, weil ich sage dem heute noch das Karl-May-Prinzip. Und das ist heute das Prinzip von jeder Serie, die ihr seht, auf Netflix, überall. Die müsst immer dann eine Szene unterbrechen, wenn die Spannung am höchsten ist.
Cliffhanger.
Neuer Showplatz. Und dann könnt ihr nicht aufhören. Dann könnt ihr einfach nicht aufhören.
Mhm. Was habt ihr für eine Kindheit gehabt?
Ja, eine gute und eine schwierige. Also mit 14, übrigens gerade im gleichen Alter, wo wir jetzt einen Grosssohn haben, hatte ich eine ganz schwierige Zeit gehabt, wo mal der Klassenlehrer an der Kante, und zwar, nein, ich muss vielleicht so sagen, ich habe eine sehr behütete, gute Kindheit gehabt bis 11. im alten Landhaus, bin ich in die Schule gegangen, in Solothurn, bei der Frau Grippi, 3 Klassen, beim Paul Scholl, 2 Klassen. Und das ist so, dass ich immer 3 Klassen zusammen gsi und so behüten, dann kommt man mit 11, kommt man die Fabrikkante rauf. Wo dann keine Klasse, man hat noch Klassenlehrer, aber ist einer unter vier, muss immer das Zimmer wechseln. Und das hat mich dort komplett überfordert. Und ich habe nachher, heute würde man wahrscheinlich sagen, heute gäbe es ein Wort dafür, ADS. Und jedenfalls hat der Klassenlehrer, hey, angeschaut, er empfehle Ihnen, mir zur Kante auszunehmen, weil wenn ich relegiert würde, könnte ich nicht mehr zurück.
Okay.
Das haben meine Eltern gemacht. Und dann bin ich ins Straflager gekommen. Nämlich 5 Wochen in der Sommerferien habe ich auf der anderen Seite von der Stadt bei einem Bauer gearbeitet. Am Morgen um 6 Uhr das Gras abgeladen, wie ich am 7. oder 8. heimgekommen. Und nachher bin ich vom Sommer dann 60 bis im Frühling 61 bin ich zu Grenken in die Schule. Weil zu Grenken hat dort hat es eine Klasse gegeben, wo man weiter Latein können. Manchmal sind das jetzt zurückgegangen wieder in die Latein-Klasse. Und das Grenken war für mich eigentlich wunderbar gewesen. Ich bin das erste Mal bin ich von daheim weg. Ich bin mit dem Zug dorthin. Ja, noch heute, wenn ich Grenken Süd, das ist für mich Mani Matterslieb von der Bahnhof, wo der Zug noch nicht angekommen ist oder schon abgefahren ist. Und dort ist etwas ganz Eigenartiges passiert. Dort mir, weil das ist natürlich für alle sehr speziell gewesen, von Solothurn, die in die Klasse kommt. Und dann haben wir Mathematik gehabt. Und nachher hat mir der Klassenlehrer vorgebeten und hat mir da Mathematikaufgaben gestellt. Unter anderem Wurzeln ziehen. Und ich habe noch nie ein Wurzelsymbol gesehen. Und dann hat er mich vor dieser Klasse richtig so fertig gemacht. Und das hat zu einer enormen Solidarisierung geführt. Und ich habe nachher, also ich muss sagen, das war für mich das Beste gewesen, was passiert ist. Mein Vater hat nachher mit mir Mathematik gelernt. Fast jeden Abend. Und nachher habe ich so Freude bekommen an der Mathematik, dass ich nachher die Prüfung wieder gemacht habe, Kante, aber in C. Also C-Matur, ja. Mathematisch Schwergewicht und nachher sogar eine sehr mathematische Dissertation geschrieben über Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist, also ich habe nachher, wie man so gesagt, den Knopf in diesen 3/4 Jahren.
Wir reden gerade über die Zeit bei der SBB. Zuerst aber kommen wir zum ersten Lied, das ihr habt mitgenommen. Es ist ein Jazzstück und irgendwie auch ein bisschen Hommage an die Stadt New York. Take the A-Train von Duke Ellington. Warum?
Ja, das gibt eine ganze konkreter Grund. 2002 war 100 Jahre SBB. Das riesige Feierlichkeiten. Es hatte eine grosse Lok auf dem Bundesplatz und so weiter. Und dann hat man ein Blasorchester SBB gebildet mit ziemlich guten Musikern. Die waren fast alle irgendwie in einem Armeespiel, haben sehr gut gespielt. Und die sind dann so auftreten. Und dann, als wir das erste Mal gemacht haben zusammen, auch wenn ich da irgendwo ein Speech hatte, habe ich denen gesagt, hört, ihr habt so ein konventionelles Repertoire gehabt. Ich sagte, hört, tut Take the A-Train einüben. Und die haben das also fertig gebracht. Die waren wirklich gut gewesen. Und die haben aber Take the A-Train gespielt. Und das habe ich immer grossartig gefunden. Ich finde ein Stück schön. Aber ich finde auch natürlich die Aussage, Take the A-Train, finde ich eben gut.
Das ist der Zug, der zwischen Manhattan und Brooklyn
fährt. Ja, das kann ja irgendein, das ist für mich irgendein Zug. Das heisst, nimm jetzt den Zug.
Train to find the quickest way to get to Harlem. If you should take the A train, you'd find you'll get where you're going if you hurry. Hurry, hurry, hurry. Now it's coming. Ooh, ooh. Can't you hear? The rails are humming. Get with it if you should take the A train. You'd find it, you'll get where you're going if you hurry. Shadot blobber to your dab, sweat blobber to your dab, ooh, you cool. Shadot dobber to your dab, sweat blobber, dab, shabby doop, doo ow. I ain't mad at you, pretty baby, don't be mad at me. Oh, pop, shabam, cookie, mop, shabby, ooby, dooby, ooby, doo, wow. Sway, sway, be, doo, your doo, cha, cha, ba, da, flabba, to your day. Hey, oh, too. Sway, blabba, doo, doo, be, doo. Sway, doo, be, doo, sway, be, doo, shabby, doo, doo, be, doo, your doo, sway, blabba, doo, your doo, doo, be, doo. Hey, me, doo. Swab of a doo, your doo, sway, be, doo, 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 hey, blabber, do your dance, why swab, do it, blabber, do you see? Hey, oh, do. Short, short, but hot. Hey, blabber, do your dance, why swab, do. Swab, do you, dear. Swab, do it, 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 do.
Willkommen zurück beim Klartext im Aschl-Talk auf Kanal 3 und als Podcast. Wir haben heute den Benedikt Weibel zu Gast, ehemaligen SBB-Generaldirektor. Ihr seid sehr lange zuständig für die SBB. Könnt ihr heute noch entspannt Zug fahren?
Ich habe sogar dann entspannt zugefahren. Ich habe heute entspannter. Dann war klar, also, was schief gelaufen ist, man kann nicht vermeiden, dass immer wieder Sachen schief laufen. Hat mich natürlich betroffen, persönlich. Jetzt bin ich da viel lockerer. Aber für mich ist grundsätzlich eine Zugfahrt immer etwas Entspannendes. Also, ich liebe das. Ich bin diesen Sommer als Bahngeschichtenerzähler, habe ich da eine Reise begleitet durch ganz Schweden auf. Ja, das sind wahrscheinlich über 2000 Kilometer Zug gewesen, und das ist so etwas Wunderbares. Einfach unterbrochen, weil ich griff den Elch auf neun, oder? Die haben alle rausgeschaut und der Zug hätte müssen halten, weil das Rentier ist auf dem Gleis gewesen. Nein, und eben mit einem guten Buch in den Zug steigen, finde ich grossartig.
Werdet ihr noch erkannt vom Zugpersonal?
Natürlich immer weniger.
Ja.
Das ist klar, weil die werden älter, aber immer noch eigentlich erstaunlich viel. Also es ist, selbst ich fahre viel, bin jetzt gerade wieder über die Lötschberg, Bergstrecke, Kanterstein gefahren. Und auch dort, auch BLS, die kommen, oder mit der MOB, ich fahre viel in Saanenland, die kommen, und wenn sie mich kennen, vielfach natürlich, wenn ich dann nachher denke, oh, das kenne ich, nachher gebe ich, zeige ich meinen Ausweis, also, das ist der, und der reden sie. Aber es nimmt natürlich ab, das ist völlig klar.
Hat man ehrlich als ehemaliger SBB-Generaldirektor ein GA auf Lebenszeiten?
Ja, ein GA auf Lebenszeiten, jawohl. Ich habe übrigens früher, als ich Präsident war vom Internationalen Bahnverband, habe ich sogar ein europäisches GA gehabt. Das habe ich nur die bekommen. Gibt es aber schon lange nicht mehr. Und es gibt immer noch das, aber es wird als Einnahmen versteuert.
Aha, okay. Jetzt eine Frage. Es gibt ja in vielen Zügen so, es gibt die normalen Zugwege und dann gibt es immer noch so die Abteile, die sind meistens dort, wo der Restaurant Wagen auch ist. Also zum Beispiel die Strecke, die ich viel nehme, Biel, Zürich. Seid ihr gerne so abgeschlossene Abteile oder seid ihr lieber so in einem normalen, offenen Abteil? Das ist ein eine Glaubensfrage.
Das gibt die Abteile nur noch im ICN, im Neigenzug. Dort gibt es sie und dort gehe ich eigentlich nicht ungern dort rein. Weil es hat einen Platz, es hat eine Mitte, kann man noch Zeug drauflegen.
Genau.
Ja, die Zeit ist vorbei. Also, letztlich gibt es für mich eigentlich nur ein Kriterium, und das ist maximale Sitzplatzzahl, so dass man anständig sitzen kann und optimale Möglichkeiten, sein Gepäck zu verstauen. Oder? Und darum genau. Bin ich der Meinung, eigentlich die grösste Fehlentwicklung war mal die Flugzeugbeschulung. Oder? Mhm. Schon nur, weil man ja im Flugzeug eigentlich grundsätzlich nie rückwärts fliegt. Oder? Mhm. Und wenn es gibt jetzt sehr viele Leute, die einfach nicht rückwärts fahren.
Es wird nicht schlecht.
Und die können nicht sitzen, wenn der ja, ich bin kurz vor dem Zug auf ihn, oder? Und der hat halt einfach Spitzkehre, der wechselt's. Und die können auch nicht vis-à-vis reservieren, das ist jedes Mal mühsam. Mhm. Und der hat das Problem nicht, wenn vis-à-vis ist, und der könnt ihr zwischen den Sitzen der vis-à-vis-Beschulung kann man sehr gut Koffer verstauen. Mhm. Und das, was ich jetzt feststelle, der Gigantismus bei den Koffern, führt zu einem Riesenproblem mit den Zügen.
Ja, das stellt man fest, dass also, ganz ja, viele Leute nicht mehr wissen, was ihre Koffer sollen.
Ja, das ist also, das ist, und die belegen ganze Abteile.
Ja, ja.
Ich habe kurz mal den Fehler gemacht.
Habe ich auch schon gemacht, müssen, im Fall.
Zu der Skisaison, den Zug zu nehmen auf Zürich, der von Fisch kommt, oder von Brie. Ja, das ist unmöglich, oder? Mhm. Nein, darum bin ich der Meinung, dass eigentlich die, also Doppelstöcker, für mich ist der IC, der Tosto, ist für mich der Idealzug immer noch. Hat einfach einen Nachteil, er ist lockbespannt, und wenn man die volle Länge hat, braucht zwei Locken, und das wird nachher zu teuer. Das ist ein Nachteil. Aber sonst ist der von der Laufruhe, vom Design, ist sehr schön renoviert worden jetzt von der SBB, finde ich das eigentlich der Beste.
Ich bekomme viel Material zugespielt auf den sozialen Medien von wahnsinnig modernen und schnellen und einfach super eleganten Zügen in Asien. Sind wir hier in Europa so ein bisschen hinterdrein mit der Entwicklung?
Nein, das sind völlig andere Bahnen. Ich kenne die gut in China und in Japan. Mhm. Wobei, also das letzte Mal, als ich in China war, habe ich auch eine Reise begleitet, von Bern auf Peking. Und dann kommen wir nicht mit diesen Zügen auf Peking, von der Mongolei. Oder? Ich sehe, dann kommen wir durch die hintere Seite, dann sieht China auch ganz anders aus. Auch Peking, wenn von der schlechten Seite her kommen, nicht über den Flughafen. Und Japan ist grossartig, natürlich, das sind unglaubliche Züge, maximale Sitzplatzanzahl, alle 3 Minuten fahren sie, absolut präzise, auf Sekunden. Aber ich habe immer gesagt, die haben keine Sollte. Wisst ihr, man kann das nicht vergleichen mit unserem System. Die fahren nur hin und her, von Peking auf Shanghai. Mhm. Ist für mich das Wichtigste, was ich gesehen habe. Jetzt fahren die Chinesen Eisenbahnen fahren von Peking auf Shanghai mit einer klassischen Eisenbahn. Ich gewusst, jetzt ist das System Konkurrenz endgültig entschieden. Weil ich bin im 96 in Japan gewesen. Und dann hat man von der Magnetschienenbahn geredet. Ja. Das ist jetzt mittlerweile ist das,
schon wieder passiert.
Vorbei. Ja. Nein, man kann es einfach nicht vergleichen.
Okay.
Und ich muss jetzt eins sagen, oder? Wir haben natürlich mit Abstand auf der Welt das beste System, das es überhaupt gibt. Weil ihr könnt nie von überall nach überall in dieser Frequenz. Ich habe heute gedacht, als ich schnell geschaut habe, Bern-Biel. Ich habe es nicht gezählt, aber wir haben sicher im Tag 40 Verbindungen.
Mhm. Bern-Biel, das ist ein guter Stichpunkt, ein gutes Stichwort. Wir haben seit ein paar Jahren Bieler sind verbannt worden am Bahnhof Bern auf das Leiden Gleis 49, wo wir uns alle ärgern. Könntet ihr nicht mal ein gutes Wort einlegen für uns, dass man das wieder rückgängig macht?
Nein, das mache ich grundsätzlich nicht, aber ich ärgere mich genauso. Nein, ich muss ehrlich sagen, also das finde ich auch zumutig. Oder? Und nachher, wenn du es nicht wüsst,
ja, dann müsst ihr dressieren.
Dann verpasst ihr den Zug. Oder? Also, nein, das, aber eben, noch eins, ich habe Freude gehabt, nach der Euro hat man eine riesige Auswertung gemacht aus den Social Media, was die Leute aus dem Ausland über die Schweiz sagen. Mhm. Wisst ihr, was der erste Punkt war? Öffentlicher Verkehr. Grossartig.
Das glaube ich. Wenn man zum Beispiel irgendwie in Süditalien unterwegs ist, sieht es ein bisschen anders aus. Der hat auch ein Buch über Mobilität geschrieben, «Wir Mobilitätsmenschen, Wege und Irrwege zu einem nachhaltigen Verkehr». Dort hat er mich schon und jetzt in der jüngsten Vergangenheit wieder kritisch auch über Nachtzüge, wie sie im Moment denkt sind und konzipiert sind, geäussert. Was ist nicht gut an den Nachtzügen?
Nachtzüge sind schon gut. Ich habe nichts gegen Nachtzüge, aber man soll sie nicht subventionieren, weil die Subvention bringt gar nichts. Und ich bin der Meinung, das Buch ist sehr, sehr wichtig für mich. Jetzt auch die ganze Aktivität, die ich jetzt habe in der Schweiz habe, ist basiert auf dem Buch. Oder? Und weil der Ausgangspunkt ist der, wir haben 2016 haben wir unterschrieben, per Unterschied, dass wir klimaneutral sein bis im Jahr 2050. Wir haben im 23. ein Gesetz verabschiedet, das Klimagesetz, wo unglaublich hohe Ziele drin sind, nämlich bis 2040 minus 57% CO2-Ausstoß, bis ins Jahr 2050 minus 100%. Und das passiert einfach nichts. Oder? Und das ist der Ausgangspunkt. Und das sage ich, dann muss das Kriterium für eine Subvention muss sein, es gibt eine substanzielle Auswirkung auf den CO2-Konsum. Oder jetzt tun wir einen einzigen Nachtzug, wo übrigens geht's auch gerade der SBB-Chef gesagt, das ist ein reines Nischenprodukt. Oder? Mhm. Also im Jahr brauchen 600'000 Leute einen Nachtzug. Das ist die Hälfte von der Person, die am Tag hier fahren. Also das ist, bringt absolut nichts. Und wisst ihr, wie viel, dass man da für jeden Transport zahlt? 150 Franken für jede Person, die der braucht, für nichts. Also man muss Tageszüge im internationalen Verkehr mit möglichst viel Sitzplätze. Das ist.
Ist das so ein bisschen Romantik, die wir hier pflegen mit
natürlich.
Den
Nachtzügen? Natürlich. Und die haben ja immer gesagt, es hat wahrscheinlich kaum jemand in diesem Land mehr Nachtzug gefahren als ich. Es hat auch niemand in diesem Land eine Nachtzuggesellschaft aufgebaut. In dem Mass, nämlich mit meinem Kollegen, wo ich jetzt in der Westbahn immer noch zu tun habe, aus Österreich, und dem deutschen Personenverkehrschef, haben wir City Nightline gemacht, mit völlig neuem Rollmaterial, wunderbar, Doppelstöcker, oben dran mit Dusche, eine Art Suite, und ein super Businessplan. Und wisst ihr, was passiert ist? 3 Jahre später sind die billige Airlines auf den Markt gekommen. Und dann war es gerade Ende, oder?
Ja, ich wollte fragen, fliegt ihr denn auch?
Ich fliege praktisch nicht mehr. Also ich versuche es zu verhindern, zu fliegen. Aber zum Beispiel auf Wien bin ich natürlich geflogen, oder?
Da kann man doch mit dem Zug gehen.
Ja, das ist eben ineffizient. Wisst ihr, warum ich den Nachtzug nach Paris? Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich bin heim, habe daheim gegessen, bin auf eine halbe 10 Zug am Abend, bin auf Zürich, habe vor Mitternacht den Nachtzug genommen, bin am 4. vor 6 Uhr in Paris angekommen, Gare de l'Est, bin durch Paris durchgelaufen, sicher über eine Stunde, bin am Abend bin ich mit dem TGV wieder zurückgekommen. Das ist die optimale Ding, da habe ich, wenn ich am Tag vorher geflogen wäre oder mit dem TGV vorher, hätte ich einen halben Tag verloren. Und ich bin auf Brüssel, auf Paris, überall mit dem Nachtzug her. Aber jetzt auf Paris bin ich übrigens glücklich gewesen, dass das SBB eben ein grossartiger Fahrplan hat. Der erste Zug im Flughafen von Bern geht 04:21. Ja. Den habe ich immer genommen und habe den 7. Zug und am Abend wieder daheim gewesen.
Kennt ihr eigentlich den Fahrplan auswendig?
Nein.
Nicht mehr.
Nein, es ist auch gefährlich. Immer wenn man das Gefühl hat, man kennt den Fahrplan auswendig, geht man auf den Perron und der Zug ist nicht dort.
Mhm. Wir kommen schon zum zweiten Lied. Jethro Tull, Locomotive Breath. Locomotive Breath, habe ich es richtig gesagt?
Locomotive Breath, ja. Ich bin ja viel so in Sendungen gesehen, wo man Musikwünsche dürfen äussern.
Also ich bin nicht wahnsinnig originell.
Und irgendwann habe ich angefangen, nur noch Musikstücke im Zusammenhang mit der Eisenbahn zu wünschen. Und da gibt es unendlich viel. Und ein Grund dafür ist der Rhythmus, den die Bahn hat. Und den habe ich jetzt in diesem Schweden oben wieder gehört. Weil wir haben ja mittlerweile alle Gleise verschweißt. Der Rhythmus ist nicht mehr gleich, aber in Schweden hat er das gemacht. Und Locomotive Breath, das ist genau das, bringt das zum Ausdruck, der Rhythmus der Bahn.
And knees. Old Charlie stole the hand. wheels as they fall. And the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible, open at page one. I thank God he stole the handle, and the train and won't stop. Oh, and no, it should slow down.
Das ist der Aschur-Tag heute mit dem Benedikt Weibu, ehemaliger SBB-Generaldirektor und heutzutage noch Autor. Also er hat ein neues Buch geschrieben, «Abenteuer lesen». Dir hat noch eine andere Leidenschaft, nicht nur zu lesen, nämlich zu Bergsteigen und zu Klettern. Wie seid ihr zu dem gekommen?
Ja, tatsächlich. Also die erste Leidenschaft in meinem Lesen waren Bücher. Die zweite zu Bergen, insbesondere Klettern, Fels. Und ja, der wesentliche Grund ist mein Vater. Mhm. Mein Vater ist immer zu Berg. Meine erste frühkindliche Erinnerung zu tun, sehe ich meinen Vater im Bett mit einer verbundenen Hand. Er hatte einen schweren Bergunfall gehabt. Er ist mit dem Ski in einen Gletscherspalt reingestürzt, im Wallis. Trotzdem ein Bergführer dabei ist, sie haben sie 2 Stunden gehabt, bis sie ihn zu Spalten ausgehauen. Seine Hand war schwer verrohren. Man hat ihm keine Finger müssen abnehmen, aber Zeitlebens hat er nachher Schwierigkeiten gehabt mit den Händen. Trotzdem ist er auch mit meinem Bruder, ganz früh ist er zu Berg. Und der hat mich einfach gleich der Virus gepackt. Und aus dem Grund hat es natürlich da auch ein paar Bergbücher in dieser Liste. Mhm. Und ich würde sagen, so die wichtigsten weltweit, das ist erstaunlich, oder? Die Kultur so vom Klettern, vom Berg, die ist weltweit ziemlich die gleiche. Und darum hat meine Generation, die auch auf der ganzen Welt die gleichen Bücher gelesen. Und dann, der Heinrich Harrer, die weiße Spinne, wo ich da drin habe, als erstes Bergbuch, 1957. Das war das erste Mal gewesen, ich glaube, das ist jetzt eine These von mir, aber wo die Schweiz weltweit in den Medien vorkam.
Das war das Drama gewesen.
Das Drama am Eiger.
Genau.
Und warum der Eiger? Warum ist der Eiger Nordland die berühmteste Wand auf der Welt? Weil es einfach von der grossen Schädeck sehr schön einsehbar ist. Man kann die Drama verfolgen.
Also und vielleicht noch sagen, es waren vier, unterwegs gewesen, oder eine Seilschaft von vier Männern.
Es waren 2 Seilschaften gewesen, die sich nachher zusammengeschlossen haben. Ja. Jawohl, 2 Italiener, 2 Deutsche. Und die sind nachher oben festgefahren, also die einfach nicht mehr weiter können. Und dann hat man Bergführer gesagt, die kann man nicht retten. Mhm. Und dann, aber die internationale Bergsteigerschaft hat gesagt, mal, wir machen das. Und dann sind also von die besten Bergsteiger auf der Welt zumal, also Europäer, sind von Frankreich, von Deutschland, haben sich die zusammengefunden. Sie haben einen Seilwinder von Erich Friedli, das war eine Unternehmung von Thun, haben sie auf Eigengipfel aufgetragen und haben dann mit einem langen Stahlseil sie sind ab und haben einen rausholen können. Einer ist gerettet worden.
Und die anderen sind alle gestorben. Und man hat das quasi über mehrere Tage oder sogar Wochen hat man das wie mitverfolgt.
Das hat man live mitverfolgt.
Was bringt euch zu Bergsteigen? Warum habt ihr das so gern?
Das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann. Das ist einfach das Gefühl, oder? Einer von den berühmtesten Bergsteigern sagt, warum steigen die auf Berge? Der hat gesagt, weil sie da sind. Nein, ich muss schon sagen, oder? Also, wenn ich denke, ich habe einmal, das ist etwas vom Besten, was ich je geklettert habe, ist da oben, also, oben der Tubelochschluch, fast der Planje.
Der bei uns, ja.
Gerade da, hat schwierige, Länge, also, diese 5 Seillänge lang. Und ein Abend haben wir dort fast der Ronchatel und fast der Planje gemacht, an einem Freitag zu oben. Und das waren schwere Touren gewesen. Und da hat einfach, wenn euch das gelungen ist, und super, so ästhetisch dann, auch in der neuen Phase, wo man nicht mehr in die Höhe hineingelenkt hat, dann ist das ein Glücksgefühl.
Und es hat ja auch ein bisschen etwas von Hochleistungsmanagement, das ihr noch auskennt. Oder? Ihr seid eigentlich, ihr müsst das Ziel vor Augen haben. Es braucht viel Kraft, aber es braucht eben auch einen guten Rückhalt nehmen durch eine gute Technik und eine gute Seilschaft.
Ja, ich habe vielleicht weniger als Kletterer, als Bergführer, habe ich die elementaren Prinzipien der Führung gelernt. Mhm. Und zwar das Prinzip Nummer eins in jeder Führungsposition ist Verantwortung. Mhm. Oder? Und wenn ihr als Bergführer eure Verantwortung nicht wahrnehmt, dann steht ihr vor dem Staatsanwalt. Das Erste. Und das Zweite ist, die geht auf eine Tour, die geht in ein gefährliches Gelände. Das weiss man. Die haben Leute, die ihr vielleicht noch gar nie gesehen. Dann müsst ihr zu diesem Team müsst ihr unglaublich schauen. Die müssen sehr schnell einschätzen. Die müssen die Gruppe immer zusammen haben. Die müssen schauen, dass die Person, die vielleicht am schwächsten ist, gerade bei euch ist. Die stärkste ist am Schluss. Und das ist, das sage ich immer so, das Prinzip, der Begriff kann man fast nicht übersetzen im Italienischen, durch take care. Mhm. Also das lernt man dort ausgesprochen. Und das sind die genau gleichen Prinzipien. Und dann gibt es noch das Dritte, was ihr am Berg lernt. Wie unglaublich schnell das sich Verhältnis ändern. Und dass das so schön ist, plötzlich in der Krise, und plötzlich ist die schöne Welt ist lebensbedrohend. Ja. Und dann müsst ihr eure Fähigkeiten und eure Plan B und so müsst ihr schon im Kopf haben. Also in dem Sinn, wo sie sagen, lernt man da schon sehr viel.
Und wenn man jetzt das würde übertragen auf das Management, was ist denn für euch quasi der Wetterumschwung gewesen, wo der plötzlich in der Krise oder eben im Gewitter oder im Unwetter war als SBB-Manager?
Ja, den kann ich auf den Tag genau bezeichnen. Das war der 8. März 1994. Mittwoch, wir hatten jede Sitzung und laufen gerade in unser Sitzungszimmer, da kommen Kommunikationsleute aus dem gleichen Stock zu rennen. Schweren Unfall, Explosion, etwas anderes hat man nicht gewusst. Die haben sofort ein Polizeiauto organisiert, der ist mit Blaulicht, ist der von Bern auf Zürich Affolter gefahren. Ich komme auf den Schadensplatz, da ist ein Benzinzug explodiert, ein Gleis explodiert, alles vor Augen. Also mein erster Eindruck ist, dass immer noch so ist Krieg. Mhm. Und das war fürchterlich gewesen. 13 Tage später, gleiches Szenario. Ich bin wieder mit Blaulicht an den Schattensplatz gefahren worden, auf Däniken. Mhm. Dort ist ein Personenverkehrszug, ist von einem Kran, im falschen Moment, der dreht, ist er aufgeschlitzt worden, wie eine Sardinenbüchse. Es sind Särge aus dem Zug gedreht worden, als ich da gekommen bin. Es sind 9 Leute gestorben. Und dann geht er dann nicht wieder ins Büro. Dann geht er dann zuerst ins Medienhaus auf Aarau und dann in Leutschenbach live in 10 vor 10. Und im gleichen Jahr, am 29. Juni, ist ein Zug mit hochgiftigem Chlorid entgleist, mitten im Bahnhof Lausanne. Ein Chlorid, das im Zusammenhang mit Wasser tödlich ist, im Umkreis von 600 Metern. Und man musste die Innenstadt von Lausanne evakuieren. Also alles das innerhalb von wenigen Monaten. Und das ist die absoluteste Extremsituation, die ihr euch vorstellen könnt. Das ist etwas, auch, das ihr nicht üben könnt. Das kann man nicht simulieren. Aber es hat mich dort nachher, im Endeffekt ist der Lernprozess von dem, das ist wahrscheinlich das Wertvollste, was ich je miterlebt habe.
Ihr seid Mitglied von der SP. Schon sehr lange. Ihr seid als junger Mann zur SP gegangen. Würdet ihr heute noch mal in diese Partei gehen?
Nein. Nein, ich bezeichne mich heute als jenseits von links und rechts. Das Buch über Mobilität hat mich sehr gefreut, ist in Deutschland sehr, sehr intensiv rezensiert worden, anders als in der Schweiz. In der Schweiz mache ich immer Interview mit mir und in Deutschland bin ich ein No-Name. Und darum hat mich das gefreut. Und dort hat mich ein Südwestdeutscher Rundfunk, also bedeutet, die Radio hat gesagt, der undogmatische Freigeist. Mhm. Nach der Lektüre von diesem Buch. Und das hat mir sehr, sehr gefallen. Aber ich habe etwas gegen Konvertiten und ich bin dort eingetreten und ich bleibe dabei. Aber ich kann mich mit den meisten Sachen kann ich mich nicht mehr identifizieren.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel 13. AV-Rente. Mhm. Nicht, dass man so etwas dem Volk unterbreitet ohne Finanzierung. Das finde ich einfach eben. Ich habe gesagt, das Wichtigste ist Verantwortung. Und das ist einfach verantwortungslos. Und ein Buch, das mich sehr prägt, ist nicht unter diesen Hunden, das ist der Max Weber, der unterscheidet zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Man kann aus diesen Begriffen schon viel rausholen. Gesinnungsethik, das ist links und rechts übrigens, oder? Das ist links, Staat, rechts, Antistaat und Kapitalismus, weiss nicht was. Und Verantwortungsethik heisst eben, im richtigen Moment Verantwortung übernehmen und das machen, was man kann verantworten kann. Und heute...
Habt ihr das Gefühl, das macht die SP nicht?
Ich habe das Gefühl, das machen heute die wenigsten Parteien. Das ist das, was mir am meisten Sorgen macht, dass ich das Gefühl habe, dass in der schwierigen Zeit, in der Krisenzeit, und wir sind in einer solchen Zeit, dass möglicherweise unser Modell von dieser direkten Demokratie, dass das nicht in der Lage ist, mit solchen Situationen umzugehen. Ich weiss allerdings nicht, welches Modell es ist. Weil, Diskussionen über das hören dann schnell eins auf, wenn man sagt, ja, wäre es denn anders besser, oder?
Ja. Benedikt Weibel, das gäbe Thema noch für mindestens eine weitere Sendung. Wir sind schon am Schluss von diesem Klartext. Das dritte Lied, das wir hören zum Abschied, das ist vom Hugo Frey «Et j'entends siffler le train».
Ja, das ist mein Lieblingslied, mein Lieblingsbahnlied. Und zwar hat eben Bahn nicht nur den Rhythmus, sondern die Bahn ist auch noch in Verbindung mit Abschied, mit Ankunft, hat etwas Melancholisches. Und das Lied bringt das wunderbar zum Ausdruck.
Dann verabschieden wir uns vor diesem Lied. Merci vielmals für das Gespräch, Benedikt Weibel.
Merci auch vielmals.
J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter. Nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir.
Mais j'entends siffler le train. Mais j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée sur le quai, dans la cohue des au revoir. Mais j'entends siffler le train. Mais j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir.
J'ai failli courir vers toi. J'ai failli crier vers toi. C'est à peine si j'ai pu me retenir.
Que c'est loin. Tu t'en vas, que c'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir?
Que c'est loin où tu t'en vas. Que c'est loin. Auras-tu jamais le temps?
J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Mais je sens que maintenant tout est fini.
Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. J'entendrai siffler ce train toute ma vie.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen.